purpose projects.
Hey und herzlich willkommen zu Purpose Projects, dem Podcast mit dem nachhaltig guten Stoff. Wir reden hier mit Expertinnen aus aller Welt, um zu erfahren, wie Purpose und Business Hand in Hand gehen und was wir alle für mehr Nachhaltigkeit in unserem Alltag tun können. Und heute ist eine Sonderfolge. Ich sitze hier nämlich nicht alleine, nicht zu zweit, nicht zu dritt, sondern zu viert. Aber ich fange mal direkt hier an meiner rechten Seite an. Hallo Alex.
Hi Moritz, ja, heute ist eine besondere Folge. Ihr erinnert euch noch an unseren Purpose Pitches und da gab es ein Gewinnerteam, Flieger Artenschutz. Und Flieger hat es sich zur Mission gemacht, Tierarten zu schützen, egal ob Eulen oder Fledermäuse. Und wir erfahren heute, wie. Also herzlich willkommen Dominik und Vanessa.
Danke, dass wir hier sein dürfen.
Dankeschön.
Ja, erstmal Hammer. Es sind, glaube ich, jetzt 5 Monate vergangen seit eurem Purpose Pitch, wo ihr ja wirklich abgeräumt habt. Nicht nur bei uns, auch beim Greenhouse Ruhr Programm, worüber wir ja später noch sprechen werden, habt ihr den 2. Platz auch noch abgeräumt. Da läuft gerade die Bewerbungsphase, darüber reden wir gleich noch. Jetzt wollen wir euch natürlich erstmal kennenlernen. Ich weiß, wie ja eine Gründungsphase von Up and Downs ja geprägt ist. Deswegen, ja, Vanessa, vielleicht bei dir. Wie geht's dir heute? Hast du Bock auf so eine Aufnahme hier?
Ja, ich bin ein bisschen nervös, aber sonst alles gut. Wetter ist ja auch Bombe aktuell. Läuft.
Bei dir, Dominik?
Einwandfrei. Also es ist eine neue Erfahrung, aber macht Spaß. Freuen wir uns drauf.
Ja, ist euer erster Podcast, oder?
Ja.
Und hoffentlich ein Meilenstein auch in eurer ja, großen Gründung, die jetzt ja gerade so ein bisschen beginnt. Bevor wir aber jetzt auf das Thema überhaupt richtig uns ja vertiefen können, haben wir ein Format und das heißt die häufigsten 3. Das sind so die häufigsten Fragen, die Leute sich im Internet stellen.
Die häufigsten 3.
Und ich mache mal direkt den Start. Und zwar wollen die Leute eigentlich wissen, was heißt es eigentlich, Artenschutz zu betreiben?
Für mich persönlich, also wir haben keine Definition in der Firma, für mich persönlich ist es aber wirklich das Wort an sich, dass man das auseinanderzieht, quasi man schützt Arten. Das kann man mit Produkten tun, wie Nisthilfen, das kann man aber auch einfach tun, indem man zum Beispiel hilft, einen Froschzaun aufzustellen oder wirklich mal darauf schaut, dass man eventuell sich, wenn man in den Wald geht oder so, die Schuhe desinfiziert, sprich sowas wie bei den Themen wie Feuersalamander. Das heißt, man kann sich da komplett individuell in dieses Thema reinstürzen und man muss halt wirklich keinen einzigen Euro ausgeben, um sich da auch nur ansatzweise ein bisschen drum zu kümmern.
Sehr gut. Also wissen wir sind alle mit beteiligt und können da unseren Teil tun. Und ein weiteres Wort oder was man immer findet, ist die Biodiversitätskrise. So schwierig das Wort. Was steckt dahinter? Was ist damit gemeint?
Ja, damit ist halt gemeint der Rückgang der Biodiversität, also sprich das Aussterben von Arten. Das kriegt man oder was man wahrscheinlich am ehesten mitgekriegt hat, ist natürlich das große Insektensterben. Gerade dann auch bei den Bienen, wo es dann ja eben problematisch wird, weil die Bienen halt unsere ganzen Lebensmittel bestäuben und ohne die Bienen würde das halt alles eben zusammenbrechen. Und das steckt halt eben in der Biodiversitätskrise und betrifft aber halt alle Arten, also auch Vögel, Fledermäuse und zieht sich halt komplett durch die Bank.
Ja, ich glaube, da werden wir später noch ein bisschen drüber sprechen. Klimakrise is not enough, ne? Biodiversität is coming, beziehungsweise die Krise is coming oder ist schon da. Da aber auch vielleicht direkt die Frage, da haben wir jetzt die Experten hier sitzen, warum sind denn Fledermäuse und Vögel eigentlich so wichtig? Vielleicht gerade in Bezug auch auf diese Krise.
Vögel und Fledermäuse sind halt wichtig und so wie jeder Bestandteil von Nahrungsnetzen einfach, damit diese halt erhalten werden und die Ökosysteme so sind, wie sie oder bleiben können, erhalten bleiben können, wie sie halt eben sind. Sonst bricht das halt alles zusammen. Ne? Wenn du dann irgendwie keine Raubvögel mehr hast, die kleine Vögel haben, dann vermehren die sich halt unweigerlich und wie gesagt, dann bricht halt alles, das ganze System zusammen.
Ein absolutes Ungleichgewicht entsteht.
Genau.
Genau. Ja, und jetzt ist natürlich die Sache, ihr habt euch entschlossen, da wollt ihr ansetzen, da wollt ihr eine Lösung erfinden. Wie kam es, was hat euch dazu bewegt, Fliegerartenschutz ins Leben zu rufen? Wir haben schon ein bisschen damals im Pitch gehört, das hat auch generell mit eurem Beruf was zu tun. Was hat euch aber dann letztendlich dazu gebracht, dass ihr sagt, wir gründen da jetzt selber?
Oh, da kann man viel zu erzählen. Also im Großen und Ganzen hatte ich damals so einen Workshop besucht von Christian Dasbach, in 3 Tagen oder in 4 Tagen Gründen. Und da habe ich mich halt das erste Mal mit dem Thema Gründen an sich auseinandergesetzt. Und dann ging es halt darum, also dann kam ich natürlich nach Hause und habe darüber erzählt. Und dann haben wir uns halt auch gemeinsam Gedanken gemacht. Und Vanessa hatte halt schon mal erzählt, dass die ganzen NIST-Hilfen so unfassbar lange Lieferzeiten haben. Und dann haben wir uns halt mal einen Abend hingesetzt und einfach mal so darüber gesprochen. Und dann wurde das halt plötzlich so konkreter und es ging halt wirklich in die Richtung Gründen. Und dann muss man sich natürlich mit den etlichen Sachen auseinandersetzen, wie zum Beispiel, ist Holz überhaupt das richtige Material? Gibt es da eventuell was Besseres? Und wenn ja, Holz, dann was für ein Holz? Dann gibt es ja die ganzen DIN-Normen und welches Holz ist für was geeignet und so weiter. Und ja, da, so sind wir halt quasi in das Thema eingestiegen und sind dann halt irgendwann zu dem Schluss gekommen, okay, das macht alles Sinn, so wie wir das planen, let's go.
Also für euch, muss man sagen, ist das so super einleuchtend. So, ach ja, klar, dann ne, NIST-Hilfe. Vanessa, du bist Biologin und arbeitest in einem Planungsbüro, richtig? Genau. Das machst du auch jetzt gerade sogar auch noch, oder?
Genau, also reduziert, weil wir das Gründungsstipendium kriegen, aber ja.
Okay, und das heißt, da hast du schon diesen, ja, man spricht ja häufig von einem Need, den hast du erkannt, NIST-Hilfen brauchen zu lang. Dominik, da geht also was. Also Dominik, du kamst von diesem 4-Tage-Gründungsseminar zurück und warst voller Euphorie oder war das schon in diesen 4 Tagen, wo du Vanessa angerufen hast?
Nee, tatsächlich. Also wir sind ja ein Paar. Das heißt, wir gehen ja ins gleiche Zuhause quasi. Und
quasi. Ab und zu mal.
Und ja, nee, dann einfach auf diesem Workshop ein bisschen was mitgenommen, wie man das an sich macht und dann halt einfach zu Hause drüber gesprochen, macht das Sinn mit unserer Idee und funktioniert das alles so, wie wir uns das gedacht haben.
Das ist super interessant und auch gar nicht so unüblich, dass Partner sich zusammentun und an einem Startup arbeiten. Das habe ich jetzt schon öfter gehört, dass man das Risiko auf jeden Fall eingehen soll. Und bei euch zeigt sich auch irgendwie die Synergie, der eine bringt was mit und zu Hause wird zusammen gegrübelt. Jetzt habt ihr ganz viel gesagt, ihr habt NIST-Hilfen eingeworfen, aus Holz. Aber was macht Flieger jetzt einfach erklärt für alle da draußen? Was steckt hinter NIST-Hilfen? Was ist eure Arbeit oder was stellt ihr wirklich her am Ende?
Also im Großen und Ganzen bieten wir, also unsere erste Idee waren NIST-Hilfen. Da sind wir auch immer noch bei und die machen wir auch. Und wir sind immer damit beschäftigt, neue NIST-Hilfen herzustellen und neue zu konstruieren. Es ist aber mittlerweile, also das Portfolio ist mittlerweile unfassbar gewachsen. Also mittlerweile sind wir zu so einem kleinen Planungsbüro geworden. Das heißt, Vanessa als Biologin bietet halt jetzt auch ASF-Gutachten an oder also Artenschutz-Fachbeiträge, AK-Gutachten. Dann ist jetzt noch ein Serviceangebot von uns dazugekommen. Sprich, wir bringen, also wir herstellen, also wir stellen die NIST-Hilfen nicht nur her, sondern wir warten die auch, wir bringen die an und wir bieten quasi alles um die NIST-Hilfen rum an. Und deswegen ist es tatsächlich etwas ganz Neues, weil sonst kennt man nur Planungsbüros, die quasi Gutachten schreiben und NIST-Hilfenhersteller. Aber es gibt halt keinen NIST-Hilfenhersteller, der Gutachten schreibt und eben andersrum.
Eine NIST-Hilfe, also wir haben eine NIST-Hilfe ja schon gesehen, jetzt hören halt gerade viele hier den Podcast und haben vielleicht gar kein Bild vor Augen. Wie würdet ihr eine NIST-Hilfe einmal beschreiben? Wie sieht das aus?
Ja, ganz plump würde ich jetzt einfach sagen, so als Vogel zu Hause, also sprich, wenn dann halt in der Natur zum Beispiel Baumhöhlen verloren gehen oder so, dass man dann halt eben artspezifisch einen Holzkasten praktisch in unserem Fall baut, wo die Vögel dann halt eben drin brüten und leben.
Ist das klassische Bienen-Insektenhotel auch eine NIST-Hilfe?
Läuft auch unter NIST-Hilfen, ja.
Und jetzt seid ihr ja relativ früh auch noch in der Gründung. Ihr habt gerade auch schon angesprochen, ihr kriegt sogar auch gerade Unterstützung für die Gründung. Das ist super. Immer mehr davon. Also wenn hier Leute von der Wirtschaftsförderung natürlich auch gerade zuhören, immer mehr Förderung bitte hier im Ruhrgebiet vor allem platzieren. Ihr seid jetzt hier im Purpose Projects Podcast, das heißt, bei uns dreht sich alles rund um den Begriff Purpose, also warum ein Unternehmen eigentlich existiert. Alex und ich sind der Überzeugung, jedes Geschäftsmodell, was ja spätestens in 2024 an den Markt kommt, muss irgendeinen Zweck erfüllen. Und da jetzt die Frage, ihr seid gerade in dieser Phase, ist der Begriff Purpose für euch, also benutzt ihr den eigentlich oder ist das Teil eurer Gründung auch, dass ihr euch die Frage stellt, warum sollte es euer Unternehmen geben?
Also den Begriff Purpose an sich benutzen wir überhaupt gar nicht, sind wir nicht Firmen mit und kommt in unserer Bubble auch einfach nicht vor. Sondern wir beschäftigen und sind einfach in dieser Naturschutz- und Artenschutz-Bubble unterwegs. Und da geht es halt wirklich einfach nur darum, wie kann man Tieren helfen? Das ist alles. Also da gibt es kein, wie kann man das irgendwie nach außen hin am besten verpacken oder so, was natürlich auch irgendwo fehlt, weil die Artenschutz, der Artenschutz ist quasi dafür bekannt, nicht so wirklich Werbung dafür zu machen oder sehr altbackene Videos ins Internet zu stellen oder so. Das wollen wir irgendwo auch ändern, aber das mit der Zeit. Deswegen eigentlich geht es nur darum, okay, wie können wir Vögel und Tiere schützen mit unseren Produkten und das möglichst nachhaltig. Das heißt, ganz am Anfang haben wir zum Beispiel Nisthilfen angeboten mit Schrauben. Diese Schrauben lassen wir mittlerweile weg, weil wir uns denken, okay, wenn halt irgendwie so ein Kasten mal im Wald verbleibt, dann soll da kein oder so gut wie kein Metall rumliegen. Und das ist halt so unser Purpose.
Also habt ihr auf jeden Fall einen Unternehmenszweck für euch definiert, ohne von vornherein zu sagen, wir haben jetzt den Purpose, sondern ihr lebt es quasi richtig aus. Trotzdem seid ihr ja dann auch auf ein Programm aufmerksam geworden, was das ja irgendwie in den Fokus stellt. Und da die Frage, wie hat das in den Bezug genommen, dass ihr sagt, okay, wir haben diesen sozialen Hintergrund, wie habt ihr eure Entwicklung genommen? War es dann wirklich, dass ihr da an der Idee mehr rausgeschöpft habt, dass ihr sagt, okay, wir sind irgendwo ein Social Business? Oder wie sah die Ideenentwicklung anders aus, vielleicht zu eurem Beruf jetzt gerade, wenn ihr da überlegt habt, was habt ihr davon reingenommen?
Wir haben natürlich neben dem Ganzen, was Dominik gerade schon erzählt hat, was auch auf der Artenschutzseite ist, auch vor, halt ein Social Business zu sein. Also das soll ganz anders laufen, als es halt bei meinen bisherigen Arbeitgebern lief. Unter anderem haben wir uns schon darauf geeinigt, dass wir dann zum Beispiel die 4 Tage für unsere Mitarbeiter einführen wollen, einfach weil wir halt, so wie es ja auch in aller Munde ist, schon glauben, dass auch wenn du nur 4 Tage die Woche arbeitest, du dann einfach produktiver in der Zeit da bist, als wenn du wirklich deine 5-Tage-Woche da mehr oder minder dann ja auch irgendwo nur absitzt.
Bei Nisthilfen, ihr seid voll in dem Thema drin. Als Laie frage ich mich, warum, wo stehen solche Nisthilfen? Du hast gerade von einem Wald gesprochen, da sollen keine Schrauben landen. Ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Du arbeitest in einem Planungsbüro, man hört also, okay, Nisthilfen werden irgendwie eingeplant. Könnt ihr vielleicht uns einmal so ein bisschen auf die Journey nehmen, wo landen am Ende solche Nisthilfen eigentlich und vor allem wie häufig? Gibt es eine Nisthilfe im Umkreis von 100 Kilometern? Also da vielleicht mal so ein bisschen für Anfänger.
Ja, also die Journey ist die, dass du halt Bauvorhaben hast und für diese Bauvorhaben musst du halt eben diese Artenschutzfachbeiträge machen. Und dann guckst du erst einmal ganz grob, so von wegen, welche Arten könnten hier vorkommen und machst dann deine Übersichtsbegehung oder halt auch Lebensraumpotenzialkartierung genannt. Direkt das nächste Fremdwort. Also man guckt halt einfach nach dem Potenzial, was das betroffene Gebiet eben hat für die Arten, die da potenziell vorkommen könnten. Und dann, wenn du dann sagst, ja, du kannst dies oder das nicht ausschließen, zum Beispiel den Steinkauz, dann machst du halt Kartierungen dafür. Also es gibt Brutvogelkartierungen, es gibt Kartierungen für den Feldhamster, alles Mögliche. Und dann hast du halt eben, wenn Vögel oder Fledermäuse betroffen sind, es gibt natürlich auch Arten wie den Feldhamster, wo du keine Nisthilfe für bauen kannst, um dem zu helfen, sondern das bezieht sich halt wirklich, ja, wie du gerade schon sagtest, auf Insekten oder halt eben Vögel und Fledermäuse. Die musst du dann halt ausgleichen. Und das ist halt im Bundesnaturschutzgesetz auch niedergeschrieben, dass du halt diesen Ausgleich schaffen musst, bevor du eben Lebensstätten zerstörst. Also sprich, wenn du da deinen Baum mit Baumhöhle abreißt, wo der Waldkauz drin sitzt, oder die Streuobstwiese, wo der Steinkauz drin sitzt, dann musst du halt eben artspezifische Kästen anbringen im geeigneten Umfeld, damit die dann eben umziehen können und nicht hops gehen.
Habt ihr da eine Art, die am meisten von euren Nisthilfen profitiert?
Ja, meistens sind es tatsächlich Fledermäuse, weil auch wenn das so die breite Masse gar nicht denkt, Fledermäuse kommen überall vor. Also auch innerstädtisch hast du halt überall, also Zwergfledermäuse, und die sitzen halt tatsächlich auch sehr viel eben an Gebäuden und dann irgendwie hinter der Attika oder hinter Rollladen, Rollladenkästen. Glaubt man gar nicht, wenn man da gar nicht so im Thema steckt.
Aber ihr wollt euch natürlich nicht nur auf die Fledermäuse fokussieren. Man sieht schon auf der Website, die Eulen kommen oder sind auch schon momentan? Sind schon?
Die Eulen sind schon und ja, sind auch so meine Lieblingsvogelgruppe, weil ich meine Masterarbeit drüber geschrieben habe, über den Steinkauz.
Ja, dann gib uns, also ich bin ein Riesenfan von Fun Facts, muss ich sagen. Hast du so einen Fun Fact über so einen Steinkauz, hast du gesagt?
Fun Fact nicht, ich finde die immer ganz, ganz witzig, weil wenn du die dann tatsächlich in der freien Natur siehst und dann zum Beispiel mit der Taschenlampe anleuchtest, das hört jetzt hier keiner, dass man sowas gemacht hat in der Vergangenheit, dann bleiben die halt tatsächlich sitzen. Aber sobald du die Taschenlampe ausmachst, sind die einfach gone. Findest sie nicht mehr.
Gibt es eine Nisthilfe von euch vielleicht sogar auch hier im Ruhrgebiet? Also ihr sitzt in Hattingen, Shoutout ans Ruhrgebiet. Findet man eure Nisthilfe hier vielleicht auch in der Nähe?
Aktuell noch nicht. Wir haben jetzt vor kurzem zwei Partner dazu bekommen. Das ist einmal die Wildnisschule Ruhr und einmal die Wildvogelauffangstation Parsmühle in Hattingen. Und da sind wir gerade dran, Nisthilfen zu produzieren, dass die quasi ausstellen und auch selber verwenden. Also die haben natürlich einen Nutzen davon. Und da kann man sich die dann auch anschauen.
Ja, ihr wisst auf jeden Fall, wo wir die nächste Wanderung dann direkt hinmachen. Ihr bitte so einen Tracker da irgendwie einmal, dass man direkt dahin laufen kann. Aber auch einmal noch zurück zu dir, Vanessa. Du hast es gerade schön so ein bisschen erklärt, wie es überhaupt dazu stande kommt, dass am Ende eine Nisthilfe dann auch da steht. Man kann es so ein bisschen mit dem Carbon Footprint vielleicht sogar ein bisschen vergleichen, dass man etwas ausgleicht. Ist es so, dass wenn jetzt eine Autobahn wie die A40, da haben wir euch ein sehr lustiges Meme geschickt, also wer das noch nicht gesehen hat, alle mal rüber zum LinkedIn-Profil von Flieger Artenschutz und da seht ihr das, glaube ich. Wenn jetzt eine Autobahn gebaut wird, ist es dann so, dass es ein Riesenteam gibt und geguckt wird, jetzt kommt diese Eulenart davor, ist da eine Ausschreibung, also wie sollen die am Ende zu euch kommen und baut ihr dann einen Kasten dahin oder 100?
Gerade mit der Autobahn ist das so ein Thema. Also die haben halt eine Ausschreibungen, also eine Ausschreibungsplattform, wo man sich dann eben auf gezielt die faunistische Kartierungen zum Beispiel oder auch Artenschutzfachbeiträge bewerben kann. Und wenn man dann die Ausschreibung gewinnt, dann macht man halt genau das, wofür man beauftragt wurde. Also entweder den Fachbeitrag oder die Kartierung, kann auch beides zusammen sein und guckt dann eben, welche Tiere da sind. Also genauso wie bei den anderen Bauvorhaben guckt man dann eben, okay, da sitzt dann irgendwie ein Waldkauz, dann gleichst du den Waldkauz 1:3 aus. Dann hast du vielleicht noch Feldlerchen da, dann musst du die halt auch eben ausgleichen und so zieht sich das dann halt eben durch. Es kommt natürlich immer dann auf den Flächenabschnitt, also den Abschnitt an, wie lang sowas ist. Und dann halt auch auf die Eignung. Also so direkt an der Autobahn ist der Potenzial immer weniger als in einem störungsfreien Raum zu erwarten. Ne?
Wir sind ja ein Lern-Podcast und wir haben immer wieder GründerInnen, die zuhören. Und ihr seid jetzt ganz frisch dabei und habt jetzt so ein Programm absolviert. Und zwar das Greenhouse-Ruhr-Programm, wo jetzt gerade die Bewerbungsphase wieder läuft. Habt ihr erstmal da draußen nur noch bis zum 12.03., also alle noch schnell bewerben, das ist schon diesen Dienstag. Habt ihr Erfahrungen, wo ihr sagt, das hat euch am meisten geholfen? Das würdet ihr weitergeben?
Ich glaube tatsächlich, also normalerweise bin ich eine Person, ich mache etwas selber für mich. Wenn ich irgendwie was machen möchte, dann stürze ich mich da rein und probiere das für mich aus und erweitere das so, wie ich das haben möchte. Das heißt, am Anfang habe ich tatsächlich von solchen Sachen gar nicht so viel gehalten, weil ich mir dachte, okay, jetzt fuchsen wir dir da rein und die wollen mir irgendwie sagen, okay, nee, so machst du es besser und so weiter. Aber im Endeffekt ist es genau das, was es unfassbar gut gemacht hat. Also man lernt wirklich sehr schnell und effektiv, wie es dann doch besser geht. Und ich glaube tatsächlich, dass ich eventuell auch man an einigen Stellen einfach eingestehen muss, okay, mit Hilfe geht es doch besser. Und das ist halt wirklich unfassbar cool zu sehen, was wir in dieser Zeit da gelernt und gemacht haben, weil wir sind halt in das Greenhouse Ruhr Stipendienprogramm reingerutscht. Sie haben also die Bewerbungsphase überlebt und haben dann daran teilgenommen und während des Stipendiumsprogramms tatsächlich gegründet und wirklich die Firma ans Laufen gekriegt.
Ja, da auch erstmal noch Glückwunsch. Ich weiß, dass es viel Mut kostet, so einen Schritt überhaupt auch zu gehen. Gerade auch vielleicht als Paar. Ihr habt auch noch einen dritten im Bunde. Laszlo heißt der. Der hört hoffentlich gerade zu und ist ganz stolz. So ein Stipendienprogramm jetzt von Greenhouse Ruhr, das ging, glaube ich, 4 Monate. Am Ende habt ihr den zweiten Platz geholt. Waren nicht 5.000 Euro? 4.000 Euro, die ihr dort abgeräumt habt. Ihr habt jetzt viel Feedback bekommen, höre ich schon raus, während dieser 4 Monate, was euch weitergeholfen hat. Generell habt ihr auch viel Austausch mit den anderen Startups gehabt. Könnt ihr vielleicht da so ein bisschen erzählen, hilft euch das, mit Leuten, die bewusst nicht in eurem Thema sind, zu sprechen und vielleicht auch da Learnings zu teilen, beziehungsweise sein eigenes Geschäftsmodell auch zu hinterfragen?
Es ist genau das, was du sagst. Also es hilft auf jeden Fall, wenn du dann dich mit anderen Startups irgendwie dann im Rahmen zum Beispiel vom Greenhouse unterhältst und dann merkst, die haben vielleicht dieselben Probleme, dass die auch sagen, so Steuern und Gott, oh Gott, bleib mir einfach weg damit. Und ja, aber zum Beispiel zum Thema Steuern hatten wir dann ja eben auch eins unserer Meetups und es hilft erstmal, die Vorträge zu haben, aber es hilft halt auch zu sehen, dass du halt nicht alleine mit deinen Problemen bist und dann auch andere da mit im Boot sitzen.
Das ist tatsächlich auch das, wenn ich hier Teams habe bei uns im Gründungsprogramm, dass diese Community doch am hilfreichsten ist. Also die Coaches machen bestimmt alle einen super Job, aber am Ende sind es die Teams, die irgendwie das geteilte Leid haben und sich da gegenseitig helfen können. Jetzt seid ihr aus dem Greenhouse-Ruhr-Programm gegangen. Seid ihr da direkt mit einem Ziel rausgegangen? Das ist euer nächster Schritt. Ich habe jetzt zum Beispiel, ihr seid noch momentan eine GbR. Habt ihr da weiteres vor? Oder ich habe auch schon mit euch gesprochen, als wir über den Podcast und die Aufnahme geredet haben und mit der Terminfindung, dass ihr gerade am Businessplan schreiben seid. Also irgendwie ist es danach wahrscheinlich, prasst erstmal viel Arbeit auf einen ein, würde ich sagen. Wie ging es euch danach? Wie habt ihr danach, wo die Hilfe erstmal in dem Sinne dieser Rahmen des Programms wegfällt, wie seid ihr da dran gegangen, das danach zu strukturieren?
Also wir sind erstmal aus dem Greenhouse-Ruhr-Programm rausgegangen und klar hatten wir nächste Schritte. Es war zum Beispiel, ey, wir wollten ins Senkrechtstarter-Businessplan-Wettbewerb-Programm, haben uns da auch schon drum gekümmert. Aber es war halt erstmal okay. Jetzt, wir haben wirklich gegründet, wir müssen jetzt quasi dafür sorgen oder wir wollen auch dafür sorgen, dass unser Business, unsere Idee wächst und funktioniert. Und da haben wir dann natürlich geplant, okay, was gibt es jetzt für nächste Schritte? Das heißt, wir haben uns um zum Beispiel einen Steuerberater gekümmert, weil mit dem Thema Steuern sind wir beide nicht so firm. Das wollen wir uns auch nicht antun. Das heißt, das war so unser nächster Schritt. Und dann natürlich, okay, was brauchen wir für Versicherung? Weil sowas wie zum Beispiel an eine...
Nicht, dass eine Eule euch noch verklagt.
Richtig.
Zu kleines Haus.
Ja. Das gibt es bei uns nicht.
zum Beispiel eine Betriebshaftpflicht oder so. Da denken wir halt vielleicht nicht als erstes dran. Und wenn dann bei der Autobahn zum Beispiel drinsteht, die braucht ihr, dann ist man natürlich am Überlegen. Und damit das halt nicht passiert, kümmert man sich da vorher drum. Und ja, das ist halt einfach mal, also im Großen und Ganzen kann man sagen, man kümmert sich darum, zu schauen, was kommt in Zukunft auf einen zu und das so ein bisschen vorwegzugreifen.
Ja, und eure tägliche Motivation, hat man vor allem am Anfang schon gehört, ist dann halt der Artenschutz, der diese Passion, die bringt einen auch, glaube ich, dazu, gerade solche langweiligen Themen wie Steuern dann auch durchzuhalten, wenn es aufs große Ganze einzahlt. Bei dieser Gründungsphase ist es, also die Gründungsphase hört irgendwie gefühlt nie auf, vielleicht so nach 2, 3, 4 Jahren, weiß ich nicht. Ich mit Social, ich fühle mich irgendwie auch noch so in der Gründungsphase, einfach weil es immer weitere Strukturen gibt, die man aufbauen möchte. Ihr habt jetzt gerade erzählt, dass ihr einen Businessplan-Wettbewerb euch gerade schon für beworben habt. Das heißt, ihr habt einen Businessplan geschrieben und ihr habt das, schätze ich mal, zu dritt gemacht mit dem Laszlo. Wie lange hat es gedauert und an welchem Kapitel habt ihr am längsten für gebraucht?
Kapitel 2.3.
Ach das, ja, ganz klar.
Ja, ich wollte gerade sagen, wer kennt's nicht? Und wie heißt Kapitel 2.3?
Das war tatsächlich Wettbewerbe.
Ja, Markt und Wettbewerb. Ja.
Aber weil eigentlich habt ihr ja von vornherein klar gemacht, was euch unterscheidet von Wettbewerbern. Zusammenfasse, allein, dass ihr schneller liefert, nachhaltiger liefert. Warum ist es euch da schwer gefallen?
Ja, mach mal eine Marktanalyse zu etwas, wo es keine zentralen Daten gibt, weil es keine zentrale Erfassungsstelle gibt. Das heißt, du wirst gefragt, ja, wie viel Umsatz wird denn im Jahr mit Nisthilfen gemacht? Findest du nichts. Findet auch der Steuerberater nichts. Dann denkst du dir, okay, dann gehst du halt über die 3 Mitbewerber, die du hast und guckst mal, was die so für Jahresumsätze machen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Eins davon kommt aus den Niederlanden. Das heißt, da musstest du dann die Sachen erstmal aus dem Niederländischen überhaupt übersetzen und kaufen. Nur um dann herauszufinden, ja, die legen ihren Gewinn gar nicht offen, sondern halt einen Bilanzgewinn, wo aber alles Mögliche drinsteckt. Und selbst der Steuerberater, dieser sagt, ja, kannst du nicht berechnen. Das hat sich dann ein bisschen gezogen, da dann irgendwas zu finden. Letztendlich sind wir dann über den Umsatz von der Baubranche gegangen, der halt letzten Jahr bei 162,5 Milliarden Euro lag. Und dann jeder muss davon halt für jedes Vorhaben einen Artenschutzfachbeitrag machen. Du wirst, wenn du nicht komplett innenstädtisch bist und irgendwie auf einem Parkplatz bauen willst, wo keine Bäume stehen, hast du halt immer eine Betroffenheit von irgendwas. Von daher haben wir uns dann halt so genähert. Aber es hat schon ein bisschen gedauert.
Okay, eine Herausforderung, die gemeistert wurde, pünktlich zur Abgabe. Habt ihr momentan andere Herausforderungen, wo ihr sagt, da stehen wir gerade vor?
Tatsächlich, also wir stellen unsere Nisthilfen aus Holz her, aus Lärchenholz, das wissen wir, und wir können auch fast alle Nisthilfen so herstellen. Das Einzige, wo wir gerade wirklich so ein bisschen dran zu knacken haben, sind die Winterquartiere für Fledermäuse, weil es wird halt vorgeschrieben oder auch empfohlen, und deswegen wollen wir es natürlich auch umsetzen, dass diese Winterquartiere gedämmt werden sollen. Das heißt, die müssen frostfrei sein. Und das Ganze irgendwo garantieren zu können, da sind wir jetzt gerade bei, das zu klären, ob da nur Holz reicht oder ob man da halt eben irgendeine Dämmung nimmt. Wenn man eine Dämmung nimmt, was nimmt man? Sowas wie Purenit oder Holzfaserplatten oder was auch immer. Und das ist jetzt gerade so unser großer nächster Schritt, da wirklich zu entscheiden, okay, so machen wir es.
Ich hätte meine Hand dafür ins Feuer gelegt, dass irgendwie eine Herausforderung ist, es Kunden zu bekommen, gerade am Anfang. Einfach, also, weil gefühlt jedes Startup so ein bisschen damit struggelt, dass man die Nisthilfen in eurem Fall dann auch installiert bekommt. Gibt es da so einen Bedarf nach, dass ihr euch da, also macht ihr da euch da auch so viele Sorgen wie alle anderen Startups, oder denkt ihr, ach, es gibt so viele Ausschreibungen, da werden schon ein paar die Fliegerartenschutz-Nisthilfen dann installieren?
Also ich bin generell ein Mensch, der sich um Gott und die Welt und alles sorgt, und alles wird bestimmt schief gehen und weiß ich nicht was. Wenn ich die Treppe hochgehe, dann falle ich die bestimmt rückwärts wieder runter, weil ich einen offenen Schuh hatte. Aber tatsächlich läuft es ganz gut. Also wir haben jetzt, lasst mich nicht lügen, vor 2 Wochen eine Ausschreibung bei der Autobahn GmbH gewonnen. Tatsächlich für Kartierung und nicht für Nisthilfen. Aber ja,
das, Glückwunsch.
Dankeschön. Da kommt erstmal ein bisschen Geld bei rum, was man da wieder in Equipment stecken kann. Von daher sind da
ja, ist ein Riesenmeilenstein. Also am Ende, ihr konkurriert. Was ist euer Konkurrenzprodukt? Also gibt es da noch eine Nisthilfe aus Aluminium oder?
Aus Holzbeton halt, ne?
Aus Holzbeton, okay. Und da habt ihr euch aber dann durchgesetzt. Also das muss man auch erstmal schaffen. Also seid ihr da schon mal auf dem richtigen Weg? Gibt es irgendwann auch so ein Smart Nisthilfe? So wie alle immer Internet of Things, gibt es dann da irgendwie so ein Leuchte, oder brauchen das die Fledermäuse natürlich nicht?
Ja, gerade Fledermäuse brauchen keine Beleuchtung, genauso wenig wie Eulen. Haben wir uns tatsächlich schon mal drüber Gedanken gemacht, aber da unsere Abnehmer ja eben die Baubranche ist, die da einfach nur gesetzlich zu verpflichtet ist, glauben wir nicht, dass die ja jetzt so Bock drauf haben, irgendwie mit dem Handy zu gucken, ist der Turmfalke wirklich da drin oder der Star, sondern dass das halt eher was wäre, wenn man in die Zielgruppe von den privaten Gartennutzern geht, die wir aktuell aber noch nicht so. Also ist auf jeden Fall bei uns auf dem Schirm, aber gerade sprechen wir ja eben erst die Baubranche an.
Eine Frage habe ich noch zu den Fledermäusen. Und zwar, wir haben über die Biodiversitätskrise gesprochen, über vor allem das Insektensterben. Ich glaube, irgendwie als wir 5, 6 Jahre alt waren alle, gab es noch 75% mehr Insekten als heute, was krass ist. Schon lange her, dass wir irgendwie Fliegen verschluckt haben und so. Gibt es einfach nicht mehr. Wenn man jetzt mehr Fledermäuse oder mehr Nisthilfen baut für Fledermäuse, hilft das irgendwie, das Ökosystem wieder aufzubauen oder eher zu erhalten?
Ich würde sagen, eher zu erhalten. Also gerade so bei Haussanierung oder so, was ja aus klimaschutztechnischen Gründen sinnvoll ist, fallen ja ganz viele Spalten weg, weil du eben dein Haus dämmst und dann die Spalten eben verschlossen werden. Und da macht es dann schon Sinn, Fledermauskästen aufzuhängen, einfach damit die dann eben weiterhin ihren Unterschlupf haben.
Ich muss noch ganz kurz ergänzen zu gerade, als du meintest, im Privaten, dass man die beim Nisten quasi beobachtet. Ich hatte einen alten Nachbar, der hat das gemacht und sich immer sehr gefreut, wenn die Vögelchen in sein Häuschen geflogen sind. Also kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ich würde sagen, es wird Zeit für unsere nächste Kategorie, nämlich unsere Purpose-Preguntas, unsere 5 schnellen Fragen. Und ich fange direkt mal mit der ersten Frage an. Jetzt, wo wir die ganze Zeit über Gründung gesprochen haben, was läuft bei der Gründung besser als gedacht?
Tatsächlich glaube ich, die Firmenerstellung an sich, sprich sowas wie, wie gerade schon gesagt, der Steuerberater und sowas, und wirklich verlässliche Leute zu finden, mit denen man zusammenarbeiten kann und will, und dass eine Firma so schnell aufgebaut und werden kann und wachsen kann, ist schon irgendwie erschreckend irgendwo auch zu sehen, weil es doch schneller ging, als erst gedacht war.
Ein wahrer Optimist. Du bist, glaube ich, der Erste, der sagt, dass es schneller geht. Ich dieses ganze Paperwork. Aber gut, finde ich stark. Aber dann die Frage, was läuft denn vielleicht schlechter als gedacht? Jetzt wollen wir hier einen Pessimisten-Move noch machen, sorry.
Ich glaube tatsächlich, die Herstellung von den Nisthilfen, weil wir gedacht haben, wir kriegen das irgendwie in einer Garage, die wir anmieten, hin. Doch Platz ist doch schneller weg, als man denkt. Und ja, irgendwo haben wir dann auch, wir haben uns um eine neue Wohnung gekümmert, um da mal anzufangen. Dann bei dieser neuen Wohnung haben wir extra darauf geachtet, dass eine Garage dabei ist, dass wir da schon mal Prototypen herstellen können, uns damit beschäftigen können. Dann haben wir auch eine Wohnung gefunden mit einer Garage, wo ein Stromanschluss drin war. Blöd nur, an diesem Stromanschluss, also an der Steckdose, können wir nichts anschließen, weil einfach überall direkt die Sicherung rausfliegt. Da freut man sich natürlich, also direkt den Vater angerufen, hey, können wir bei dir produzieren? Und ja, dann sind wir halt in die Garage des Vaters gekommen und ja, das aber wie gesagt mit dem Platz, und dann müssen wir halt teilweise zur Produktion in den Rupp Makerspace ausweichen und all sowas, und das ist halt doch ein bisschen nerviger und kostet einfach Zeit und Geld.
Zeit und Geld, was man am Anfang gerade nicht hat.
Ja.
Ja. Nächste Frage. Welches Missverständnis haben Leute häufig bei dem Thema Artenschutz?
Beim Thema Artenschutz tatsächlich eher nicht, aber bei Nisthilfen. Die denken irgendwie alle, wir machen so entweder Futterhäuschen für Vögel oder halt nur so die typischen Gartenvögel, die du so einmal im Jahr beim Lidl oder so kaufen kannst. Ach, Eulen haben sowas auch, das wusste ich. Und Fledermäuse auch? Ach krass, nee. Ich habe jetzt gedacht, ihr wollt euch selbstständig machen mit Meisenhäuschen. Ja, nee. Ich habe schon gedacht, das wird ja nichts.
Ja, ich kann es mir vorstellen. Ich wusste, bevor ich mich mit Fliegerartenschutz, hätte sie mich gefragt, was eine Nisthilfe ist. Weiß ich nicht, was ich gesagt hätte. Also wäre eine lustige Antwort gewesen. Jetzt ja, will ich es nicht faken. Dann natürlich aber hier, wo wir schon beim Humorlevel ganz oben angekommen sind. Du heißt ja Vanessa Flieger. Mhm. Würdet ihr ohne Vanessa einfach nur Artenschutz heißen?
Ich denke nicht. Also ich bin ja der Meinung, dass das schon ein bisschen auch mit meinem Namen zusammenhängt. Dominik, wechselmütig wie er ist sich da nicht immer so sicher. Er schiebt es darauf, dass ja Vögel und Fledermäuse halt beide fliegen können und es daran liegt.
Also war es direkt naheliegend oder waren andere Namen im Gespräch?
Nee.
Direkt. Nein.
Also es war tatsächlich, also wir hatten halt, also beziehungsweise meine Intention dahinter ist halt so ein bisschen, wie Vanessa schon sagte, dass halt es einfach ein cooler Name ist und dass es quasi nur ein Beiwerk quasi ist, dass sie mit Nachnamen so heißt. Aber es ist natürlich umso cooler, dass sie mit Nachnamen so heißt. Und deswegen, also die Idee kam halt tatsächlich von ihrem Nachnamen. Also.
Da hat sich die Namensänderung für mich ja richtig gelohnt, ne?
Ja.
Sehr cool. Dann letzte Frage. Habt ihr einen Lieblingspodcast? Außer unser natürlich.
tatsächlich, ja. Ich weiß nicht zu 100%, wie er heißt.
Jetzt wird's peinlich.
Ich höre ihn immer nur. Und zwar ist das der Podcast von Stefan Hochhaus. Ein Geek kommt selten alleine.
Okay. Da kommt ab in die Shownotes. Noch nie von gehört, aber ein Geek kommt selten allein. Hört sich ganz nach uns an. Ja, okay, das war schon. Ich hau noch eine Sonderfrage raus, weil ihr hier es viel um Artenschutz geht. Was ist denn euer Lieblingstier?
Steinkauz.
Oh, schwierig.
Ah. Ja, das würde ich auch jetzt ausdiskutieren.
Lieblingstier, der Hirsch.
Der Hirsch?
Ja.
Okay. Ist er auch vom Aussterben bedroht?
Ich glaube nicht.
Okay, das ist gut. Aber der Steinkauz.
Genau.
Der wird jetzt gerettet.
Ist auch eine von den planungsrelevanten Arten in NRW, genau.
Okay. Ja, guck mal, da haben wir doch schon wieder viel über euch gelernt. Alex, Boris und ich, wir haben ja schon viel tatsächlich in oder von euch gehört in diesem 90-Sekunden-Pitch, den ihr damals eingereicht habt. Da erstmal die Frage, wie viele Takes habt ihr gemacht? Und zweite Frage, wenn ihr den jetzt nochmal machen würdet, würdet ihr da schon was dran ändern? Hat sich das Geschäftsmodell vielleicht schon wieder ein bisschen verändert oder ja, wird er genauso?
Also ändern würden wir schätzungsweise schon was, ohne das jetzt mit dir abgesprochen zu haben. Ja, dadurch einfach, dass wir, oder wir waren uns lange Zeit nicht sicher, ob wir halt nur Nisthilfen machen oder eben unser ganzes Rundum-Sorglos-Paket eben mit der Anbringung der Fachgerechten, für die es ja auch eben Vorgaben gibt, diesem Protokoll für die untere Naturschutzbehörde und eben die Wartung. Und jetzt kommen ja sogar noch diese Artenschutzfachbeiträge hinzu, das heißt, ja, würden wir ändern. Und wie viele Takes? Boah, ich weiß es nicht, aber es war auf jeden Fall sehr unprofessionell im Bett und ich durfte mich nicht bewegen, wenn er irgendwas gesagt hat, weil die Bettdecke ja sonst gerauscht hat. Man hätte es ja auch am Schreibtisch machen können oder so, ne? Weißt du es noch? Ich weiß nicht, 4, 5 Takes oder so?
Nee, mehr.
Mehr?
Ja, also das waren locker, ja, ich hätte jetzt auch gesagt so 30.
Ja, habe ich wohl den Rest verschlafen also, schon oder so.
Das waren schon ein paar.
Ich weiß nur, dass es immer hieß, ja, jetzt hast du wieder geraschelt. Ja,
gut. Gut, dann kommen wir von der Vergangenheit. Bei der Pitchaufnahme zur Zukunft. Habt ihr eine Vision, wo ihr sagt, da wollen wir hin, da wollen wir langfristig zum Artenschutz beitragen?
Also, unser nächstes Ziel ist erstmal wirklich an den Nisthilfen alle planungsrelevanten Arten abzudenken. Dann wollen wir, also das bezieht sich auf NRW, in den anderen Bundesländern gilt nicht diese Liste der planungsrelevanten Arten, sondern gibt zum Beispiel die rote Liste. Das heißt, wir wollen uns nach NRW so ein bisschen auf Deutschland ausweiten und da gucken, was für Tiere gibt es nochmal speziell in Bayern und brauchen da Unterstützung. Und wenn wir das geschafft haben, also das haben wir so bis Ende 2025 geplant, und danach wäre tatsächlich der nächste Schritt europaweit, wirklich zu gucken von Skandinavien über irgendwelche anderen Länder im Süden, zu schauen, okay, wie läuft das in diesen Ländern ab und wie kann man da helfen?
Okay, also ich bin echt mega gespannt. Ich glaube auf jeden Fall an euch, weil das ist, man merkt, dass ihr für dieses Thema erstmal brennt und das kann keiner kopieren. Also jeder kann, glaube ich, irgendwie wird es schaffen, irgendwie vielleicht mal eine Nisthilfe zu bauen, wenn man sich damit viel beschäftigt. Aber die Passion, die muss man erstmal an den Tag bringen, die ihr hier schon für euer Thema wirklich ja hier schon alleine in den Podcast bringt. An der Stelle würde ich auch gerne noch einmal erinnern an ja die Deadline von dem Greenhouse Ruhr Programm, über das wir vorhin gesprochen haben. Also Alex hat es schon einmal gesagt, es geht nur noch bis Dienstag. Also, boah, was sind das? Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, ja, sag mal, 4 Tage. Man kann 4 Monate oder man bekommt 4 Monate Coaching und am Ende die Chance auf 10.000 Euro, wenn man den ersten Platz holt. 4.000 Euro für den zweiten finde ich aber auch schon tatsächlich richtig krass.
Ist höher.
Also ja, und das Geld hilft natürlich extrem, ne? Also gerade für Prototypen bauen, ich weiß nicht, hattet ihr ein klares Ziel, wo ihr das Geld, das, also das Preisgeld dann auch für verwenden werdet, oder?
Wir haben lange drüber ja, gestritten, will ich jetzt nicht sagen, aber diskutiert, weil es stehen natürlich einige Investitionen an. Es geht natürlich in die Richtung zum Beispiel sowas wie Batlogger, dass man überhaupt Fledermäuse erstmal kartieren kann. Dann zum Beispiel eine Kamera, damit wir vernünftige Fotos für einen Webshop machen können und auch zum Beispiel für die Social-Media-Kanäle. Und dann im Endeffekt haben wir uns aber dafür entschieden, ja, wir gehen doch erstmal in die Schiene Nisthilfen und haben dafür dann jetzt eine Fräse.
Dominik hat sich sehr über sein 4.000-Euro-Spielzeug gefreut.
Ja.
Sehr gut, dann frage ich auch nicht, ob noch irgendwie Geld übrig ist. Okay, damit sind wir auch schon bei unserer letzten Frage, die wir immer stellen. Und zwar, wer muss auf jeden Fall in unserem Podcast erwähnt werden? Wo wollt ihr einen Shoutout machen? Wer darf? Ja.
wir würden den Shoutout tatsächlich an Martin Maschka von der Wildnisschule Ruhr, den wir ja auch als Partner gewonnen haben, machen. Der setzt sich nämlich auch super viel für Artenschutz ein und ist ein kompletter Amphibien- und Reptilien-Fan schon seit seiner Kindheit und ja, ist da täglich on fire.
Okay, tun wir natürlich auch in die Shownotes. Cool, dass ihr ihm auch einen Shoutout gibt, da wird er sich, glaube ich, drüber freuen. So ein Mini-Takeaway für alle, die jetzt noch zuhören, wenn man jetzt auch was für einen Artenschutz tun möchte. Seien es Vögel, seien es Eulen, seien es Fledermäuse. Ich glaube, jeder findet da irgendwo seine eigene Passion auch. Aber wo fängt man da an? Also gibt es da vielleicht irgendwie Seiten, wo man sich gut für informieren kann? Gibt es einen Tipp, den ihr hier noch droppen könnt?
Also ich kannte mich ja mit diesem Thema überhaupt gar nicht aus, bevor ich sie kennengelernt habe. Dementsprechend ist es für mich auch so ein bisschen, also ich glaube, am ehesten kommt man mit Artenschutz in Kontakt, wenn man wirklich einfach mal so ein bisschen die Zeitung im Auge hat, weil dieses Thema ist dann doch schon relativ präsent in den Zeitungen und sich eventuell auch einfach mal anschaut, was für Vereine gibt es in der Nähe. Weil Artenschutz, sowas wie NABU oder so, sind dann doch recht lokal und regional. Und ich glaube, über solche Vereine kommt man am ehesten in angenehmen Kontakt mit diesen Themen.
Super. Dann bleibt uns nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr hier im Purpose Projects Podcast dabei wart. Ihr habt den Purpose Pitch gerockt, ihr habt die Folge gerockt. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit euch. Vielen, vielen Dank.
Danke, dass wir da sein durften.
Vielen lieben Dank.
Dankeschön. We'll be right back.